Den Krippenalltag feinfühlig gestalten, darum soll es ja heute gehen. Und ich habe Cornelia Weise zu Gast. Cornelia hat schon viele Stationen hinter sich, ist auch schon in Deutschland rumgereist oder rumgezogen, so wie sie berichtet hat. Genau, und Cornelia hat als Krippenerzieherin gestartet, hat dann noch eine Erzieherausbildung rangehängt und eben auch als Erzieherin gearbeitet. Dann gab es aber durchaus Lust, noch mehr zu lernen, und das zieht sich auch so durch. Dann kam noch ein Sozialpädagogikstudium, und dann 2012 hat sie mit der Pickler-Ausbildung angefangen und die natürlich auch abgeschlossen. Heute arbeitet sie als Kita-Leitung in Hamburg und ist selbst Fortbildnerin zu Themen rund um Pickler und eben auch anderen pädagogischen Themen, die sich daraus für sie mit ableiten. Und liebe Cornelia, ich begrüße dich ganz herzlich.
Vielen Dank. Hallo.
Weiter wachsen als Kita-Fachkraft. Der Podcast für Fachkräfte und Leitungskräfte in der Kita. Wir nehmen dich mit in die pädagogische Praxis und sprechen mit ExpertInnen deutschlandweit über Themen, die deine Kita-Welt bewegen. Wir, das sind Lea Wedewart und Daniela Kock, und wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Dieser Podcast wird präsentiert von der Pedico-Akademie.
Magst du starten damit, also Emi Pickler? Ich glaube, in der Ausbildung haben wir alle auf jeden Fall schon mal davon gehört. Aber vielleicht magst du tatsächlich mal so mit den Basics starten und mal berichten, wer war denn eigentlich Emi Pickler und was ist die Pickler-Pädagogik, wie ist sie entstanden?
Ja, das ist natürlich eine spannende Geschichte, leider immer noch nicht so bekannt, obwohl es ja nun schon fast 100 Jahre her ist. Emi Pickler war eine Kinderärztin in Ungarn. Sie selbst ist in Wien geboren, 1902, und ist aber in Budapest aufgewachsen. Zum Studium ist sie wieder nach Wien gegangen. Das muss man natürlich zeitlich ein bisschen einordnen. Damals durfte man in Ungarn als jüdische Frau nicht studieren. Und deshalb ist sie wieder nach Wien gegangen und hat dort studiert. Sie wollte Medizin studiert. Sie wollte eigentlich zuerst Frauenärztin werden und hat sich dann aber umentschieden und wollte Kinderärztin werden. Und nach ihrer Ausbildung ist sie später wieder zurückgegangen nach Budapest, hat dort viele Familien begleitet, weil sie als jüdische Frau auch keine eigene Praxis eröffnen durfte, hat sie sozusagen die Familien in ihrem Zuhause aufgesucht, also aufsuchende Begleitung, und hat später danach dem Krieg ein Kinderheim übernommen. Das sogenannte Lotzi, weil es in der Lotzi-Straße in Budapest seinen Sitz hat, und hat sich dort dann intensiv der Forschung gewidmet, wie Kinder in Gemeinschaftsbetreuung und ohne Eltern, war es ja im Kinderheim nach dem Krieg, gut in ihrer Entwicklung begleitet werden können. Um ihre Pädagogik zu verstehen, ist es wichtig, welche Einflüsse sie hatte. Das finde ich ganz spannend. Nämlich während ihres Studiums hat sie zwei Professoren kennengelernt, die damals sehr unorthodox, nenne ich es mal, also sehr außergewöhnlich und vorbildhaft ihre Kliniken geführt haben. Das war einmal der Professor Piquet. Der hat nämlich, also wir sind jetzt so in den 1920er Jahren, der hat damals darauf Wert gelegt, dass eben nicht nur, der hat eine Kinderklinik geleitet und hat darauf Wert gelegt, dass nicht nur der Blick auf die Krankheit des Kindes gelenkt wird, sondern dass immer auch ein Teil des Kindes gesund ist und die Frage sich gestellt, wie kann man das Gesunde gesund erhalten und damit sozusagen die Heilung auch beschleunigen. Er hat, um das Unorthodoxe nochmal zu beschreiben, er hat zum Beispiel darauf bestanden, dass diese angehenden jungen Ärzte lernen, wie Säuglingsnahrung zubereitet wird. Da gab es natürlich dann einige Ärzte, die gesagt haben, das ist nicht, das machen Kinderärzte nicht, das ist nicht unser Stand und so weiter. Mhm. Und er hat aber gesagt, jeder Arzt, der bei mir die Ausbildung macht, muss 6 Wochen in den Pflegedienst gehen, um das halt zu lernen. Und was damals, also nahezu revolutionär war. In seiner Klinik durften die Kinder tagsüber aufstehen, ihre Betten verlassen und es gab richtig ein Spiel- und Lernzimmer. Und er hat Pädagogen eingestellt, die sich dann mit den Kindern beschäftigen. Das war so sensationell, dass Emmy in ihrer Ausbildung gesagt hat, das möchte ich sehen, dort möchte ich ein Praktikum machen. Das ist ja total interessant, dieser Ansatz. Dann ist sie weitergewandert und hat ein zweites Praktikum gemacht bei Professor Salzer. Das war ein Kinderchirurg. Und das Besondere bei ihm war, dass er gesagt hat, wir Ärzte müssen erreichen, dass das Kind so viel Vertrauen zu uns fasst, dass es nur dann weint, wenn es wirklich Schmerzen hat. Das Beispiel war zum Beispiel, wie soll ich denn durch Ertasten zum Beispiel rauskriegen, ob ein Arm wirklich gebrochen ist, wenn das Kind, wenn es mich sieht, ununterbrochen schreit, dann habe ich ja keine Chance, es wirklich gut zu untersuchen. Und das waren so die Einflüsse, die sie geprägt haben und die damals also ganz besonders waren.
Ja, spannend. Also so aus Muttersicht denke ich gerade, das bräuchten wir auch heute noch, diese Ansichten. Also ich habe diverse Zeit mit den Kindern mal im Krankenhaus verbracht, weil die gerne mal sich, oder der Große sich gerne mal irgendwas gebrochen hat und das lief anders. Genau, aber das heißt, also es gab ganz viele spannende Einflüsse. Und genau, und dann hattest du ja gesagt, dann hat sie ja dieses Kinderheim übernommen. Und also ich habe da so Halbwissen. Wenn ich mich richtig erinnere, hat sich da ja auch für die Kinder dann ganz viel geändert.
Also in den 60er Jahren hat eine Psychologin eine Untersuchung an Heimkindern gestartet. In Ungarn war das, die rausfinden wollte, so nach dem Krieg, wie die Entwicklung der Persönlichkeit der Kinder durch diesen Heimaufenthalt beeinflusst wurde. Also nach dem Krieg mussten ja viele Kinder vorübergehend oder ganz ins Heim gehen. Und sie untersuchte diese Kinder später dann eben, als die so um die 8 Jahre alt waren oder noch älter und aber schon wieder in Familien lebten. Also das Ziel war damals, die Kinder auch aus den Heimen wieder in Familien zu geben. Die hat sie also in Familien untersucht und hat dabei die üblichen Symptome also bei den Kindern gefunden. Damals ganz bekannt war eben dieser Hospitalismus. Aber bei der Untersuchung sind 2 Kinder aufgefallen, die keinerlei solcher Symptome hatten, obwohl sie wie alle anderen auch im Heim aufgewachsen sind. Also keine Bindungsängste, keine Probleme in Schule und Ausbildung, ganz normale Freundschaften, einige hatten auch schon Beziehungen und so weiter. Dann hat sie sich natürlich die Frage gestellt, wieso die beiden nicht? Wo kommen die her? Und beide Kinder waren, als sie sehr jung waren, in diesem Lozi in der Heim. Und daraufhin hat die WHO gesagt, das gucken wir uns jetzt mal genauer an, lasst uns mal 100 ehemalige Kinder untersuchen, die alle in diesem Kinderheim aufgewachsen waren in Budapest oder eben eine bestimmte Zeit dort waren. Diese Kinder waren dann schon älter, 13 bis 23 Jahre. Und bei keinem dieser Kinder wurden die üblichen Hospitalismus-Symptome gefunden. Es gab keinen Unterschied zu Kindern, die in anderen, also normalen Familien zu Hause aufgewachsen waren. Mhm. Was die Schulabbrecherquote betrifft, was die Beziehungsabbrüche betrifft, was Probleme, Konflikte in der Familie betrifft, was die, ja, bis hin zur Neigung zu Kriminalität, all sowas kam nicht vor bei diesen Kindern. Und das machte natürlich neugierig auf die Frage, was machen die denn in diesem Kinderheim anders? Und da schaute dann sozusagen die Welt genauer hin. Und Emmy Pickler hat nämlich gesagt, es ist nicht unausweichlich, dass ein Kind, also es ist nicht so, dass unbedingt ein Kind, was in einem Heim aufwächst, sozusagen eine vorgeschriebene Karriere mit bestimmten Symptomen hat. Dem kann man entgegenwirken, man muss aber was dafür tun. Und das hat sie halt mit ihrer Pädagogik gemacht.
Was genau das beinhaltet, das gucken wir uns ja gleich auch so ein bisschen im Zusammenhang mit der Krippe an. was ich vielleicht ganz spannend finde, du hattest ja, ich glaube, 1902 ist sie geboren und hat dann ihr Studium eben absolviert und dann auch in diesen unterschiedlichen Einrichtungen gearbeitet. Und ich glaube, du meintest 68er oder irgendwie 1968 war dann diese Studie, die das festgestellt hat. Das heißt, das ist ja alles schon relativ lange her. Und trotzdem ist sie ja, also wie gesagt, hat man ja von Amy Pickler im pädagogischen Bereich, hört man ja immer noch. Magst du sagen, woran liegt denn das, dass das immer noch aktuell ist?
Also ich denke, die Aktualität liegt darin, dass wir uns ja heute natürlich noch mehr fragen, wie muss gute Betreuung in Gemeinschaftseinrichtungen sein? Ich glaube, die Frage kam besonders dann hoch, als die U3-Betreuung ausgebaut wurde mit dem Rechtsanspruch auf Betreuung der Einjährigen. Da wurde nochmal der Fokus gelegt auf die Frage, ja, eigentlich sind das ja Kinder, die noch nach Hause gehören. Und wie kann man sie denn in guter Qualität in Einrichtung betreuen? Und da ist natürlich die Pädagogik von Amy Pickler ganz weit vorne, wenn man Antworten sucht auf diese Frage, wie geht denn Gruppenbetreuung versus individueller Bedürfnisse?
Ja, vielleicht magst du mal sagen, was sind denn so die Grundpfeiler der Pickler-Pädagogik?
Also die Grundpfeiler ihrer Pädagogik, das ist, glaube ich, auch das, was den meisten schon mal begegnet ist, ist einmal die freie Bewegungsentwicklung und das freie Spiel, die aber darauf fußen, dass es intensive Bindungssituationen in den Pflegesituationen gibt. Also die drei hängen zusammen. Und sagen halt, dass Kinder, die in den Pflegesituationen gut versorgt werden und Bindung erleben in ungeteilter Aufmerksamkeit, können sich in den anderen Situationen auf ihre freie, also sich frei bewegen und in freiem Spiel die Welt erkunden. Das wäre sozusagen in kurzen Worten ihre drei Grundpfeiler. Und es natürlich, wenn man ihre Entwicklung sieht, dann versteht man auch, dass die Gesundheit und gesunde Haltung der Kinder ein wichtiger Punkt war. Sie kommt ja auch aus dieser Turnvater-Jahn-Bewegung, da täglich Aufenthalt an der frischen Luft, viel Bewegung und so weiter. Das alles spielt in ihre Pädagogik mit rein und ist auch heute noch so, dass es keinem Kind schadet, täglich an der frischen Luft sich zu bewegen, zum Beispiel.
Ja. Aber das heißt, also so eine erste Mitnahme quasi wäre gerade diese Pflegesituation, also wickeln, vielleicht unterstützen beim Waschen und so weiter, dass das eigentlich gute Möglichkeiten sind, um da eben Bindungsarbeit zu leisten, oder? Weil das sind ja so die Momente, wo ich im besten Fall ja 1:1 mit dem Kind dann eben unterwegs bin. Also das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt überlege, was kann ich mir für den Krippenalltag mitnehmen oder den U3-Alltag mitnehmen, dass ich eben solche Phasen wahrscheinlich ganz besonders wertvoll dann nutze oder sehe.
Das ist genau der Punkt. Ich nenne es manchmal ein bisschen flapsig, wir haben ein Date. Also wenn Pflegesituationen anstehen, dann ungeteilte Aufmerksamkeit, weil hier findet Bindung statt. Da in Pflegesituationen ist das Kind auch darauf angewiesen, dass wir miteinander in Kooperation und in Kommunikation kommen. Das ist es beim Spiel nicht. Das Spiel ist das Einzige, was Kinder in diesem Alter selber können. Und wenn wir ihnen das dann nehmen, wird es schwierig für die Kinder. Das heißt also, wir fokussieren uns auf diese Pflegesituation. Das Kind kann sich nicht alleine an- und ausziehen. Es kann nicht alleine essen, es kann sich nicht alleine wickeln und auch noch nicht alleine in den Schlaf kommen. Auch dabei braucht es Begleitung. Und das nutzen wir, um eine gute Beziehung aufzubauen, das Kind wirklich kennenzulernen, also echtes Interesse. Wer bist du? Und was brauchst du? Das findet in Pflegesituationen statt.
Ja, und auch spannend, dass du eben sagst, also Pflegesituationen, da hatte ich jetzt so eben tatsächlich, ne, wickeln und so weiter. Aber dass du eben sagst, auch so Sachen wie, klar, in der Garderobe das Anziehen, wenn die Kinder da eben Unterstützung bekommen, dass auch das, und gerade wenn ich jetzt so an Garderoben denke, ist das ja nicht die Situation, die mir jetzt als erstes einfallen würde, wo gute Bindung stattfinden kann. Also das heißt, Wir hatten uns im Vorgespräch ja schon so ein bisschen darüber unterhalten, auch die Pickler-Ausbildung, die du absolviert hast, die ist ja so ausgelegt, dass das einfach relativ lange dauert, weil es so eine Haltungs-, also du hast gesagt, es ist eine Haltungsänderung. Ja, also vielleicht ja. Magst du da mal was zu sagen, inwieweit ist es denn eine Haltungsänderung?
Also ich habe aufgrund meiner Ausbildung, habe ich irgendwann gedacht, irgendwie stellt die Picklerpädagogik all das, was ich vorher gelernt habe, auf den Kopf. Also ich habe gelernt, dass man die Pflegesituation, Essenssituation relativ kurz hält und effizient durchführt, damit man Zeit hat, um mit dem Kind Bildungsangebote zu machen, damit man ihm zeigen kann, was es noch lernen muss. Und das auf den Kopf gestellt, sagt ja Emmy Pickler, wenn man in einigen wenigen Situationen am Tag wirklich, wirklich bei dem Kind ist, also in ungeteilter Aufmerksamkeit in diesen Pflegesituationen, dann wird sich das Kind davon emotional so gesättigt fühlen, dass es sich selbst auf den Weg machen kann, die Welt zu erkunden im Spiel. Also genau umgekehrt. Nimm dir Zeit für die Pflegesituation und lass das Kind in Ruhe im Spiel herausfinden, wie diese Welt funktioniert. Nimm ihm das nicht auch. Genau.
Mhm. Ja, genau. Da gibt es ja auch diesen Zusammenhang, ne, zwischen der sicheren Bindung und dem Explorationsverhalten. Und wenn das Kind eben da sich sicher fühlt, dann ist es viel mutiger auch im Spiel und Ausprobieren, ne?
Mhm. Und zusätzlich der Stressfaktor. Niemand, der in Stress ist, ist offen für das, was die Welt für ihn bereithält. Das geht auch uns Erwachsenen so. Wenn du selbst gerade deine Arbeit verloren hast und weißt nicht, ob du in dieser Wohnung bleiben kannst, dann kann ich dich nicht ins Kino einladen. Und Kinder, die nicht sich sicher fühlen, die nicht gut gebunden sind, die sich nicht gut orientieren können in ihrer Krippengruppe jetzt angenommen, die werden sich nicht ins Spiel vertiefen. Die werden immer darauf achten, wo ist meine Bindungsperson, was macht sie, was geschieht als nächstes. Die sind unter Spannung. Mhm. Unter Spannung kann ich nicht lernen.
Mhm. Ja. Vielleicht können wir ja mal so ein bisschen hingucken, also ne, sichere Bindung aufbauen, hast du schon gesagt, ist auf jeden Fall ein Vorteil der Pickler-Pädagogik. Gibt es denn noch andere Vorteile, also für die Kinder, für uns als Fachkräfte, für die Eltern, wo du sagst, also das ist was Weiteres, wo es total Sinn macht, nach Pickler zu arbeiten?
Ja, einige sind das. Ich habe tatsächlich mal meine Kommilitoninnen sozusagen in der Pickler-Ausbildung gefragt. Ich war die einzige Kita-Leitung und die anderen waren Erzieherinnen im Gruppendienst. Und die habe ich gefragt, hört mal, wenn ich jetzt versuche, mein Team zu motivieren, sich mit mir auf den Weg zu machen, was kann ich ihnen denn als sozusagen in Aussicht stellen? Warum sollten sie diesen Weg auf sich nehmen und sich mit mir auf den Weg machen? Und da habe ich die Antworten gesammelt. Einmal, was ist das für das Kind und einmal für die Fachkräfte der Vorteil. Und die waren ganz klar, bei den Kindern sehen sie eine echte Selbstständigkeit. In der Pickler-Pädagogik wird genau hingeguckt, kann das Kind das eigentlich können? Also auch anhand der Voraussetzungen, die da sind. Also ist der Löffel vielleicht zu groß oder kann das Kind mit diesem Löffel aus dieser Schüssel essen? Solche kleinen Sachen, also die es ermöglichen, dem Kind echte Selbstständigkeit zu haben. Ein Vorteil. Dann natürlich, das Kind erfährt viel Wertschätzung und Vertrauen in diesen Bindungssituationen. Es hat ein Plus an Orientierung und Sicherheit, weil wir sehr vorausschauend handeln und dem Kindern Orientierung geben, zum Beispiel durch eine Reihenfolge, wann die Kinder essen. Da können die Kinder erkennen, wann bin ich dran. Immer wenn Max, Paul und Lisa, dann brauche ich gar nicht fragen, wenn ich Lisa bin und Paul hat noch nicht gegessen, dann bin ich noch nicht dran. Also solche Orientierung geben den Kindern Sicherheit. Es gibt viel weniger, ich will nicht sagen kein, aber viel weniger Hektik und Stress für die Kinder in einem Pickler-Alltag. Und ganz nebenbei erfahren sie sehr viel Sprachförderung. Also die Kinder werden selbstständiger und haben Ja, einen sehr guten Wortschatz und sind redegewandt, weil sie sehr in der immersiven Sprachbegleitung sozusagen baden, muss man fast schon sagen.
Ja.
Also wenn man Pickler-Videos anschaut und wo die Kinder schon etwas älter sind, dann hört man, dass sie dann so sprechen, wie mit ihnen gesprochen wurde. Das ist sehr interessant.
Genau, das heißt als Fachkraft, dass ich ja auch das, was ich tue, gemeinsam mit dem Kind auch sprachlich begleite dann, ne?
Genau. Ich begleite sprachlich und habe durch die Sprache verschiedene Funktionen. Also die Funktion zu sagen, was ist, also dem Kind Orientierung zu geben, anzukündigen, damit das Kind sich auf bestimmte Sachen einstellen kann, aber auch den Sachen Worte zu geben, also Wortschatz zu erweitern. Ich sage dir, was hier gerade ist oder was hier gerade geschieht, damit du es verstehen kannst. Auch sowas wie Gefühle zu ordnen. Du bist ärgerlich oder traurig, weil deine Mama gerade gegangen ist. Sowas einfach in Worte zu fassen, hilft dem Kind, sich selbst zu verstehen und sich zu orientieren. Mhm. Genau, also das war das, was für die Kinder ist und für die Fachkräfte natürlich auch. Selbstständige Kinder, die sich gut an- und auskleiden können zum Beispiel, weil sie dabei immer Technikvermittlung und Begleitung erfahren haben. Ganz wichtig. Für die Fachkräfte war der Pluspunkt eine klare Struktur und weniger tägliche Orga, weil völlig festgeschrieben ist, wer macht was heute und zu welcher Zeit und mit welchem Kind. Fachkräfte haben mir gesagt, sie lieben es, dass sie wirklich in Beziehung mit dem einzelnen Kind kommen und viel Zeit zur Reflexion haben. Emmy Picklers Pädagogik fußt auf gute Beobachtung und regelmäßigere Reflexion, um eben herauszufinden, was braucht das Kind wirklich und was hätte ich vielleicht auch noch anbieten können oder anders machen können. Genau.
Ja.
Ja, und kein Stress und Hektik im Kita-Alltag. Welche Fachkraft möchte das nicht haben?
Ja, genau. Das kann ich mir vorstellen, dass das eine große Entlastung dann einfach ist, ne? Jetzt überlege ich gerade, also wenn ich so an den Kita-Alltag denke, vielleicht magst du mal so ein bisschen erläutern, wie kann ich denn zum Beispiel die Pickler-Pädagogik anwenden in der Eingewöhnung? Da starte ich ja noch nicht gleich mit zum Beispiel solche Pflegeaufgaben, sondern wie kann ich das da für mich nutzen, um dem Kind eben einen guten Einstieg in den Kita-Alltag zu ermöglichen?
Ja, ich fand ziemlich überraschend, als ich jetzt das Eingewöhnungskonzept bei Emmy Pickler oder im Lotsi kennengelernt habe, dass es nicht länger, sondern kürzer ist als das übliche Konzept bei uns zum Beispiel nach Berliner Modell in 4 Wochen. Im Lotsi dauert es genau 3 Wochen. Und die Begründung ist, dass sie sagen, kein Mensch fühlt sich so dazwischen wohl. Also jeder von uns möchte gerne dazugehören, möchte relativ schnell in die gleichen Abläufe kommen wie alle anderen und möchte nicht gerne länger in der Außenseiterposition verweilen. Und das ist man in der Eingewöhnung. Deshalb versuchen wir relativ schnell, das Kind in die üblichen Abläufe zu bringen und keine anderen Abläufe zu inszenieren sozusagen, wo ich dann hinterher sagen muss, ach und übrigens, normalerweise ist es aber so und so. Das ist nicht hilfreich, sondern von Anfang an zu gucken, wie kann das Kind sehr schnell Teil der Gruppe werden, seinen Platz finden, die üblichen Abläufe kennenlernen. Und das machen wir mit sehr viel Vorhersehbarkeit. Das heißt, dass wir immer in jedem Ziel, also in jedem Thema ein Ziel haben und uns überlegen, wie kommen wir schrittweise dahin. Also wie kommt das Kind in den Tagesablauf, wie kommt das Kind in die Essenssituation, wie kommt das Kind zum Schlafen und so weiter. Und zu jedem, wie lernt das Kind die Räume kennen, wie lernt das Kind die anderen Kinder kennen und die anderen Fachkräfte, die da auch noch sind. Und da immer kleinschrittig zu gucken, Was ist das Nächste? Und das ist schon ein Blick zu weit. Ein Beispiel. Wir gehen jeden Tag raus mit den Kindern. Das ist also ganz üblicher Teil des Tagesablaufs. Und die Eingewöhnung startet ja aber im Gruppenraum, im Spielbereich, wo die sich erstmal kennenlernen, die Fachkraft mit der begleitenden Erziehungsperson und dem Kind. Dennoch ist es wichtig, dass das Kind schon am ersten Tag erlebt und wir gehen raus. Also die anderen Kinder gehen raus. Das heißt, das Kind erlebt, obwohl es im Spielbereich ist, dass die anderen Kinder nach und nach angezogen werden und in den Garten gehen. Dann kann es schon sehen, okay, das werde ich auch tun. Bei Emmy Pickler ist das Wort Zuversicht immer so ein Begriff, den finde ich so schön. Also das wird auch mein Alltag sein. Und schon nach wenigen Tagen erlebt es das Kind dann auch, dass es einen Teil im Spielbereich verbringt und dann geht es zum Anziehen und dann geht es in den Garten. Und dann wäre zum Beispiel der Abschluss im Garten, also die Verabschiedung und wir sehen uns morgen wieder. Und so ähnlich geht es in jedem, auch beim Schlafen, dass das Kind schon sieht, die anderen Kinder gehen schlafen, dann wird ihm schon mal sein Bett gezeigt, da wirst du schlafen eines Tages. Genau, und so diese Vorhersehbarkeit und Orientierung und Sicherheit in der Eingewöhnung schon sicherzustellen und relativ schnell in Pflegesituationen zu gehen, weil da Bindung stattfindet.
Ja, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass das auch als Fachkraft durchaus hilfreich sein kann. Also wenn ich, du meintest, dass es diese Struktur gibt, dem Kind einen Rahmen, aber klar, es gibt mir natürlich dann auch einen Rahmen, dass ich nicht jeden Tag wieder neu überlegen muss, wie machen wir es jetzt? Du hattest in so einem Nebensatz gesagt, ich beobachte als Kind, wie die anderen Kinder sich nach und nach anziehen gehen. Also das heißt, da wäre auch die Idee, du meintest ja, dass es beim Essen zum Beispiel diese Reihenfolge gibt, dass da auch ich mir, also wenn ich die Kinder nach und nach hole zum Anziehen, dass ich das auch immer in der gleichen Reihenfolge mach, oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, es ist immer auch eine Kombination. Also beim Rausgehen ist es zum Beispiel auch, dass ich als Fachkraft gucke, welches Kind ist gerade sehr in sein Spiel vertieft. Dann kann ich es lassen und kann ein anderes fragen, möchtest du schon rausgehen? Also da ist es ein bisschen weicher mit der Reihenfolge. Beim Essen und Schlafen gibt es eine festere Reihenfolge. Auch die orientiert sich trotzdem an Bedürfnissen. Also wenn ein Kind eigentlich an Nummer 4 oder so in der Essensreihenfolge ist, aber heute schon sehr müde und sehr hungrig ist, dann wird es in der Reihenfolge vorgezogen. Und das ist auch was die anderen Kinder verstehen können. Das kann ich begründen, dass ich sage, Paul ist eigentlich immer nach Max dran. Aber siehst du, dass Paul heute sehr müde ist, der muss schon früher schlafen gehen. Und das kann er besser, wenn er schon gegessen hat. Das ist was auch sehr junge Kinder schon verstehen können. Und sie erleben natürlich immer gleichzeitig auch, es ist wirklich wichtig, wie es dem eigenen Kind geht, dem einzelnen Kind geht. Und wenn es mir mal so geht, dann wird da auch drauf Rücksicht genommen, wenn ich mal etwas anderes brauche, als die eigentliche Reihenfolge wäre oder so. Das ist ja immer die Botschaft, die mitläuft.
Ja, genau. Da gibt's ja auch irgendwie Erkenntnisse zu, dass eben die Bindung vom Kind gar nicht nur an die Fachkraft eben ist, sondern eben auch an den Umgang quasi mit der Gruppe, ne? Also, dass ich nicht nur beobachte, wie geht denn die Fachkraft mit mir um, sondern wie geht sie auch mit den anderen um. Und ja, spannend. Und was ich noch ganz interessant fand, war diese Aussage, also im Grunde gehören die Materialien, also du hattest Löffel zum Beispiel erwähnt, ich könnte mir vorstellen, Stühle vielleicht auch durchaus mit zu dem Pickler-Konzept, dass ich sage, wenn die Kinder halt das, was sie schon übernehmen können, selber übernehmen sollen, muss ich dafür sorgen, dass sie eben auch die richtigen Materialien haben. Also, dass sie einen Stuhl haben, auf dem sie vernünftig sitzen können. Oder dass sie, was du meintest, Besteck haben, mit dem sie da eben gut umgehen können. Das ist, glaube ich, auch was man sich ja im Grunde für jede Einrichtung mitnehmen kann. Also, egal, ob man sagt, ja, wir arbeiten jetzt konkret nach dem Pickler-Konzept oder nicht. Also, das finde ich, ist ja was man super sich mal überlegen kann. Wie ist es denn eigentlich bei uns? Gibt es die Möglichkeit, dass die Kinder eben individuell passendes Besteck haben? Oder haben wir entsprechende Stühle für entsprechende Kinder. Also das heißt, es gibt ja wahrscheinlich so ganz viele kleine Dinge, die ich übernehmen kann, auch wenn ich keine offizielle Pickler-Einrichtung bin.
Ja, da kommt wieder der Punkt mit dem Beobachten. Also hinzuschauen, kann das einfach, sage ich jetzt mal mechanisch, also kann das Kind das einfach können? Ne? Also kann das Kind überhaupt dieses Kännchen hochheben, mit dem es sich selber eingießen soll? Kann es diese Kelle überhaupt hochheben, mit dem es sich auftun soll? Und kann es diesen Teller, den es irgendwo hintragen soll, überhaupt heben? Also geht das überhaupt technisch, da mal genauer hinzuschauen und sich da solche Prüffragen zu stellen. In unserer Kita war das so, dass wir früher alle zusammen im Restaurant gegessen haben, 36 Krippenkinder alle zusammen im Restaurant. Es war sehr laut und sehr unruhig. Und als wir umgestellt haben auf das Essen in der Gruppe und auch noch nicht alle zusammen, sondern maximal 4 Kinder, da habe ich mich sehr gefreut, als die Fachkräfte dann auf einmal wirklich immerzu zu mir kamen und sagen, das geht nicht und das funktioniert nicht und die Schüsseln, wir brauchen Schüsseln, weil die Kinder schieben immer das Essen vom Teller runter mit ihrem Löffel und der Löffel ist zu groß, der passt überhaupt nicht quer in den Mund und so weiter. Also dann fingen sie an zu kritisieren, dass unsere Materialien nicht gut genug sind und ich habe mich so gefreut, weil ich dachte, ja, das passiert nur, wenn ich die Zeit habe, wirklich genau hinzugucken, dann sehe ich sowas. Manchmal bringe ich den Vergleich mit einem richtig, richtig, richtig guten Seniorenheim. Da, wenn da genügend Ressourcen sind, um zu schauen, ob Herr Meier nach einem Schlaganfall oder so, ob der wirklich essen kann und welches Hilfsmittel er braucht, so ähnlich ist das. Einfach bei ihm wird geguckt, was hat er noch an Selbstständigkeit, wie kann ich das erhalten? Und wir gucken, was hat das Kind schon an Selbstständigkeit? Was kann es, damit es sich kompetent fühlt, wirklich und echt selber machen? Das wäre so die Frage. Und das kann man in jeder Kita sich mal die Frage stellen. Kann das Kind das können?
Ja, ja. Und was sind denn noch so Pickler-Elemente, die in den Kita-Alltag eingebaut werden können? Hast du da noch so ein paar Tipps?
Ganz praktische Tipps. Ich habe zum Beispiel mal nochmal nachgeguckt in meinen Unterlagen, was hat denn Anna Tadosch in der Ausbildung gesagt. Anna Tadosch ist übrigens die Tochter von Emmy Pickler. Und die hat auf die Frage, wie kann man denn anfangen, hat sie ein paar Tipps gegeben. Und da war zum Beispiel dabei, ist es möglich, kleinere Einheiten zu schaffen? Also weniger, ich nenne es jetzt mal Massenveranstaltung. Wir gehen uns alle anziehen, wir gehen alle ins Bad, Hände waschen und so weiter. Kann man das kleinteiliger gestalten? Das bringt schon eine Menge, weil ich dann die Chance habe, wirklich in Kooperation mit den Kindern zu gehen. Weniger Störung. Haben die Kinder wirklich ungestörte Spielzeit oder sind sie getaktet, weil nach 20 Minuten passiert das und dann wieder das? Und wenn man wirklich, auch wir Erwachsene, wenn man wirklich kreativ sein will, dann braucht man Zeit, da muss man erstmal ankommen, man muss ein bisschen, ja, sich ein bisschen orientieren, man muss überlegen, wozu habe ich eigentlich Lust, was bräuchte ich dafür? Das alles passiert auch, wenn das Freispiel beginnt. Und dann gibt es irgendwann diese Phase, wo ich so richtig in das Vertiefende einsteige. Und dann werden Kinder oft schon wieder gestört. Dann sollen sie irgendwas trinken oder sie müssen dies, das und jenes. Das ist nicht hilfreich. Also mal hinzuschauen, weniger Störung. Und ein Thema, das beschäftigt uns im Team auch, da müssen wir uns immer und immer wieder gegenseitig erinnern, wenn ich mit einem Kind in einer guten Interaktion bin, in einen Kontakt bin, in ein Date, das nicht zu stören. Wir neigen häufig von außen dazu, da dazwischen zu grätschen und sagen, sag mal, wer hat heute eigentlich nochmal Spätdienst oder so? Und da muss jeder, auch ich, mich immer wieder zurücknehmen und sagen, nein, da ist gerade jemand in einer wichtigen Interaktion, das darf ich nicht stören. Und wir versuchen uns da auch zu ermutigen, wenn das passiert, dass derjenige sagt, einen Moment bitte, ich rede gerade noch mit Peter zu Ende und dann habe ich ein Ohr für deine Frage. Also auch das als Fachkraft zur Leitung zu sagen, wenn die da so dazwischen grätscht. Ganz wichtig beim Wickeln. Ja. Wer wickelt, wird nicht angesprochen. Das wäre auch sowas, keine Störung. Da kommt man so ein bisschen in die Haltung, wie wichtig das ist, das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ich ziehe das Kind hier so weiter an und rede inzwischen aber schon mit einem anderen Kind oder mit einer anderen Fachkraft und so weiter. Das Kind nicht zum Objekt machen. Genau.
Ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass du, wenn du Fortbildung dazu gibst oder vielleicht auch, wenn du, vielleicht auch als du das so bei dir im Team mit reingebracht hast, diese Ideen, dass da relativ schnell erstmal sowas kommt wie, ja, nur mit 4 Kindern essen, wie sollen wir das denn machen? Was sind denn da so Befürchtungen, sage ich mal? Was sind vielleicht auch echte, bleiben wir erstmal bei den Befürchtungen. Was sind denn so Befürchtungen von den Fachkräften und wie begegnest du denen?
Ich weiß gar nicht, ob es eine Befürchtung ist. Es ist einfach so, dass es das Übliche unterbricht. Also das macht man so. Man geht mit allen Kindern zum Händewaschen und dann geht man mit allen Kindern zum Essen und dann, wenn alle gegessen haben, gehen wir alle zum Wickeln und gehen wir. Das ist das, was die meisten von uns gelernt haben, diese Gruppenbewegung und die Vorstellung, das aufzugeben, macht ja auch erstmal so eine Leere. Also was mache ich dann? Und wie soll das gehen? Das geht, also Sachen gehen ja erst in der Praxis, wenn sie im Kopf gehen und im Kopf gehen sie am Anfang gar nicht. Das ist, glaube ich, das größere Problem. Die allermeisten Fachkräfte wissen schon, dass es angenehmer ist mit nur 4, maximal 4. Wir essen auch mit wenigen, wenn der Unterstützungsbedarf höher ist. Aber die allermeisten Fachkräfte wissen, dass das gut ist. Sie haben nur keine Idee, wie dann der Rest des Ablaufs, also was machen dann die anderen Kinder und wie kriegen die trotzdem ein warmes Essen? Was sagt die Küche dazu? Und wann sind die eigentlich dann mal im Bett oder so? Das sind, glaube ich, eher die Fragen, die die Fachkräfte dann beschäftigen. Man muss wirklich ganz anders denken und das ist ja die Schwierigkeit, das Gewohnte loszulassen und vielleicht mal andere Wege zu gehen. Und da versuche ich, die Fachkräfte zu ermutigen, sich da auf den Weg zu machen. Sehr viel hilft es, das einfach mal zu sehen, ne? Also wie das dann gehen kann. Es braucht räumlichere Voraussetzungen. Du hast ja nach Verhinderungsgründen gefragt. Ich finde, es gibt einen Verhinderungsgrund, der das sozusagen ad acta legt. Ich kann nicht nach Wicklerpädagogik meinen Tagesablauf umstellen, wenn ich nicht die Leitung hinter mir habe. Das, finde ich, ist ein echter Verhinderungsgrund. Natürlich kann ich trotzdem sehr feinfühlig und achtsam mit Kindern umgehen. Ich kann an meiner sprachlichen Begleitung arbeiten. Ich kann versuchen, Spielmaterialien den Kindern bereitzustellen zu ihren verschiedenen Altersstufen. Aber ich kann nicht eigenmächtig den Tagesablauf umstrukturieren, oder eine Konzeptänderung vorzunehmen. Das ist ein echter Verhinderungsgrund. Mhm. Deshalb glaube ich, ist es super wichtig, dass sich Teams komplett und mit Leitung auf den Weg machen, die sagen, wir möchten die Qualität unserer Krippenbetreuung verbessern.
Ja. Was ich, also als du das gesagt hast mit zum Beispiel mehr oder weniger festen Reihenfolgen, wie zum Beispiel die Kinder essen oder sich umziehen gehen oder ähnliches, da habe ich mich gefragt, wie, also im Moment ganz viel ist ja, dass die Kitas eben partizipativ arbeiten sollen und ich weiß, dass da in den Teams auch immer ganz viel Befürchtung ist, was heißt denn das jetzt? Jetzt dürfen die Kinder alles bestimmen und wir dürfen gar nichts mehr bestimmen und also ich finde, da hat sich auch schon ganz, ganz viel getan und trotzdem, manchmal ist ja diese Befürchtung noch so ein bisschen da. Und wie kannst du denn dieses, wir haben einen relativ festen Rahmen, das habe ich jetzt schon verstanden, ne? Das nicht, das, wir müssen es immer so machen, aber einen relativ festen Rahmen. Kannst du das mit der Partizipation der Kinder trotzdem mit in Verbindung bringen? Also, dass du sagst, das steht nicht gegeneinander, sondern das funktioniert gut auch miteinander?
Auf jeden Fall. Also gerade wenn die Kinder als Individuum gesehen werden und ihre Bedürfnisse erkannt werden, dann erst ist es ja möglich, überhaupt darüber zu reden, was brauchst du jetzt und wie kannst du dich einbringen. Also ich sehe, dass Pickler sehr partizipativ ist. Sie lädt immer die Kinder zur Kooperation ein, zum Beispiel. Das ist eins der Schlagworte, Kooperation. Allerdings, das fand ich auch eine wichtige Erkenntnis, als Angebot. Also Kinder können immer kooperieren, aber sie müssen es nicht. Das heißt, es wird nicht zwingend eingefordert, dass sie etwas tun, auch wenn sie es schon können. Also diese Haltung, dass Kinder immer alles machen müssen, was sie schon können, ist auch überfordernd. Auch wir Erwachsene haben Sequenzen, wo wir Sachen, die wir eigentlich können, doch abgeben. Also doch um Hilfe fragen, doch einen Experten suchen, auch wenn wir es eigentlich auch könnten mit Anstrengung oder was auch immer. Also einem Kind zu gestehen, dass es heute jetzt hier in der Situation vielleicht zu erschöpft ist, um sich die Schuhe selber anzuziehen, finde ich halt wirklich ein Zeichen dieses respektvollen Umgangs. Ein Beispiel, wenn ich zu Hause abends auf der Couch liege und mein Mann steht auf und geht in Richtung Küche, dann rufe ich ihm hinterher, kannst du mir bitte oben aus dem Schrank ein Stück Schokolade mitbringen? Meistens macht er das. Was er noch nie gemacht hat, ist, weißt du, ich glaube, du bist schon groß genug, das selber zu tun. Und du kannst es ja erstmal probieren. Und wenn es nicht klappt, dann helfe ich dir. Das hat er noch nie gesagt, weil das nicht Teil unseres respektvollen Umgangs ist, sondern eher dieses, ich bin super auch Fan von Konzept des guten Grundes. Ne? Das heißt, er geht davon aus, dass ich, vielleicht für ihn nicht ersichtlich, aber in mir gute Gründe habe, warum ich nicht selber aufstehe, in die Küche gehe und oben in den Schrank greife. Heute, obwohl ich das kann. Habe ich schon oft genug bewiesen. Aber du weißt, was ich meine. Das ist dieses Feingefühl bis ins Detail, dass ich anbiete Kooperation, aber dass ich sie nicht einfordere. Und Partizipation fußt immer auf diesem respektvollen Umgang und der Anerkennung. Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und die können auch heute oder morgen unterschiedlich sein. Ein Kind, was sich gestern die Schuhe selber angezogen hat, kann heute Gründe, es können andere Schuhe sein, es kann müde sein, es kann einfach nur sagen wollen, bleib hier bei mir, ich möchte hier nicht alleine sitzen und meine Schuhe anziehen. Und das halt dahinter zu stellen und zu sagen, es wird seine Gründe haben. Alle Kinder streben nach Selbstständigkeit im Grunde. Und noch viel mehr ist die Bindung wichtig und das Selbstwertgefühl des Kindes.
Ja, schön. Du hattest in der Vorbereitung so einen schönen Satz, also den werde ich mir auch auf jeden Fall merken, genannt, bei Halbwissen fehlt oft die wichtige Hälfte. Und hatte gesagt, also es ist vielleicht auch nochmal ganz sinnvoll zu gucken, was gibt's denn eigentlich für Vorurteile und Missverständnisse, vielleicht auch für Fehldeutung, wenn es um Pickler-Pädagogik geht. Magst du da mal so, da wird es ja wahrscheinlich so die gängigen geben, die dir sofort einfallen, magst du da einmal sagen, welche das sind?
Also das allererste, was einem, glaube ich, immer begegnet ist, Pickler, ist das mit diesem Bewegungsdreieck. Wo ich so denke, ja, aber das ist nur ein Drittel davon. Pickler wird oft als reine Bewegungspädagogik missverstanden und das ist sie nicht. Das ist eine wichtige Säule. Aber vielmehr ist die Haltung dahinter. Und ich habe mich schon am Anfang, bei mir fing es übrigens auch so an, dass ich so eine Fortbildung zur Bewegung nach Pickler hatte. Und ich dachte damals schon, Moment, ich kenne keine einzige Pädagogik, die nur einen einzigen Aspekt der Entwicklung rausgreift, sondern immer steht dahinter ein bestimmtes Menschenbild, was auf bestimmten Grundannahmen fußt und was dann sozusagen darauf eine bestimmte Pädagogik ausrollt. Und wieso sollte das bei Emmy Pickler anders sein? Das hat mich halt getrieben, danach zu fragen, zu sagen, Moment, welche Haltung ist denn dahinter? Emmy Pickler hat sicher nicht einfach beim Tischler so ein Dreieck bestellt und dann gesagt, das ist jetzt meine Pickler-Pädagogik. Also das ist das Häufigste, was mir begegnet. Und in meiner Kita-Praxis, um das zu vermeiden, dass wenn meine Fachkräfte gefragt werden, was ist denn eigentlich Pickler-Pädagogik, dass sie dann sagen, das ist das, wo die Kinder auf diesem Dreieck rumtun, haben wir die Geräte erst ganz zum Schluss angeschafft. Weil eine Pädagogik, die von einer Haltung lebt, die kann ich ohne Geräte durchführen. Andersrum ist schlechter. Also mir die Geräte anschaffen und die Haltung nicht verinnerlicht zu haben, ist deutlich schlechter. Also erst sehr viel später, als ich mir sicher war, dass ich gut das grundsätzliche Menschenbild und die daraus folgende Haltung ins Team getragen habe, haben wir uns die sichtbaren Geräte, die Tongeräte für diesen Bewegungsteil angeschafft. Ansonsten gibt es die Vorurteile zum Beispiel, dass bei Pickler-Pädagog, dass die sehr kühl sind im Umgang mit Kindern, sehr distanziert. Das heißt, die spielen nicht mit den Kindern, die kuscheln nicht, die loben nicht und sie helfen auch nicht. Die Kinder müssen alles alleine machen. Das sind so die gängigen, missverstandenen Vorurteile. Nichts davon ist übrigens wahr, um das gleich mal klarzustellen.
Ich glaube, das wurde auch schon deutlich in dem, was du eben erzählt hast, wie es eben im Alltag abläuft, ne?
Ja, aber tatsächlich. Also das ist ein falsches. Ja, tatsächlich sage ich auch manchmal nicht die Kinder bespielen. Das ist das Einzige, was sie selber können. Lass sie spielen. Aber wenn ihr in Pflegesituationen geht, dann volle Achtsamkeit. Nicht loben, das wäre auch so ein Thema, was ich zum Beispiel bei Lea Wedewart gefunden hatte, wo ich dachte, gefällt mir sehr gut, ist ein tolles Thema. Ja, tatsächlich, Pickler-Pädagogen loben nicht, sie geben Anerkennung. Und da ist ein signifikanter Unterschied, über den ich super gerne in Diskussionen gehe. Ich mag ja auch gerne mit Humor und sage dann manchmal so, keine Tollwut. Also wir neigen manchmal zur Tollwut, dass wir alles toll finden, was Kinder tun. Das ist aber sehr unspezifisch. Wenn ich sage, das hast du toll gemacht, dann kann das Kind nicht wirklich wissen, was ich meine. Also welcher Handlung oder welchem Ergebnis ich wirklich Anerkennung gebe. Und das Kind fühlt sich auch nicht wirklich gesehen. Also jemand, der quasi Lob im Gießkannenprinzip erfährt, der fühlt sich nicht wirklich gewertschätzt. Aber wenn ich sagen kann, also das Beispiel ist, ein Kind malt ein Bild und ich sage, toll gemacht. Was denn? Also hierher gekommen und dir gezeigt oder das, was da auf dem Bild ist oder wie ich den Stift gehalten habe? Also da wäre es schon wichtig, ein bisschen konkreter zu werden und zu sagen, du hast 3 verschiedene Farben ausprobiert mit den neuen Stiften, die wir genommen haben oder irgend sowas, was man wirklich, dass das Kind erkennen kann, sie meint wirklich mein Bild. Sie hat es sich angeschaut und es ist etwas wert. Das ist Anerkennung. Und in diesem Sinne, ja, wir loben nicht.
Ja. Genau. Ja, also finde ich auch. Ich komme ja, also habe einen individualpsychologischen Hintergrund und da ist es ja ermutigen anstelle von loben. Genau, was ja da ganz ähnlich ist. Eben, ich sehe dich, ich nehme das wahr, was du gemacht hast, ne? Und bewerte es auch nicht.
Genau.
Das ist gut oder toll oder ja. Aber Tollwut ist auch ein schöner Begriff dafür, ja.
Also es gibt so viele verschiedene Aspekte, die mich am Ende dazu geführt hat, dass ich gesagt habe, ich glaube, ich habe meine pädagogische Heimat gefunden. Ich bin Pickler-Pädagogin. Ich war schon immer feinfühlig. Ich habe schon immer auf Sprache geachtet, auf sprachliche Begleitung. Und es hatte einfach keinen Namen, außer ich bin eine feinfühlige Erzieherin sozusagen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, dass ich in meiner Erzieherzeit als auch eine Gruppe hatte, eine Elementargruppe, und es gab 2 weitere Gruppen. Und wenn ich nicht da war, dann musste jemand in meiner Gruppe aushelfen. Und dann hieß es oft, nee, nicht deine Gruppe. Das ist wirklich so eine Ansammlung von Sensibelchen. Das ist mir zu anstrengend. Und ich dachte dann, ja, aber ich bin sensibel und bei mir dürfen die Kinder auch so sein, wie sie sind. Und in der Folge hat man dann eine Gruppe voller Sensibelchen, die auch äußern, ich möchte das gerne so und so. Und ich mag das und das nicht. Das durften sie halt in meiner Gruppe. Mhm. Und damals habe ich noch gedacht, hä, bin ich jetzt irgendwie verkehrt oder was ist denn das eigentliche Problem? Und heute weiß ich, ich bin Picklerpädagogin. Also ich bin richtig und habe meine pädagogische Heimat gefunden. Finde ich übrigens sehr schön, wenn mir das heute auch passiert, dass ich jemanden einstelle, der nie vorher was von Pickler gehört hat und mir aber auf meine Fragen, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, die richtigen Antworten gibt, weil das richtige Menschenbild mit der richtigen Haltung dahinter steht. Das finde ich so, gibt mir so ein warmes Gefühl, dass ich denke, ja, herzlich willkommen in unserem Team. Hier kannst du so sein, wie du schon immer als Fachkraft arbeiten wolltest.
Ja. Vielleicht nochmal, um diesen Transfer in den Alltag nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen. Also deine Einrichtung ist ja keine reine Pickler-Einrichtung. Und als du da als Leitung gestartet bist, so habe ich dich verstanden, du hattest ja gesagt, ihr hattet noch nicht mal eine eigene Krippengruppe, sondern das war eher so Familien, also sehr große Altersrange. Kannst du vielleicht so kurz und knackig sagen, was waren denn so die wichtigsten Punkte, die du in dein Team integriert hast und wo du versucht hast, eben mit dem Team gemeinsam zum Beispiel an der Haltung zu arbeiten?
Ja, also grundsätzlich versuche ich immer an Unzufriedenheiten anzuknüpfen. Und ich habe halt gespürt, dass da Unzufriedenheiten bei den Fachkräften sind, die gesagt haben, ich kann irgendwie gar nicht mehr, ich kann eigentlich niemandem gerecht werden in dieser großen Altersmischung mit dieser Struktur, die wir hatten. Das mag auch in kleineren Gruppen so sein, aber wir hatten große Bereiche mit 50 Kindern. Und die mir dann gesagt haben, ich werde den Großen nicht gerecht, die bräuchten das und das. Und ich werde auch den Kleinen nicht gerecht, die bräuchten was ganz anderes. Und den ganzen Tag mache ich einen Spagat, der so knirscht im Schritt, würde ich jetzt mal sagen, dass ich das halt nicht gut aushalten kann. Und an dieser Unzufriedenheit habe ich versucht anzuknüpfen und gesagt, jetzt lasst uns doch mal gucken, wenn ihr doch schon seht, dass die was Unterschiedliches brauchen und ihr dem so nicht gerecht werden könnt, wie können wir denn die Kita gestalten, dass wir diesen Bedürfnissen gerecht werden können, die Jüngeren brauchen, die Älteren. Ein Beispiel, es war zum Beispiel in diesen Räumen dann, waren alle Spielsachen hochgestellt, damit die Krippenkinder, also die haben ja selbst an den Puzzleteilen gekaut, und um das zu vermeiden, waren alle Spielsachen hochgestellt und die Elementarkinder, die eigentlich darauf Zugriff haben müssten, die mussten nach allem, selbst nach einem Buch und einem Puzzle, mussten sie fragen und konnten nicht selbstständig an die Spielmaterialien kommen. Ich sagte, das ist nicht gesund. Das ist, als ob in der Familie zu Hause alle um 18 Uhr ins Bett müssten, weil das Baby müde ist. Mhm. Das funktioniert so nicht. Das war so der Anlass, dass wir gesagt haben, wir brauchen echt eine andere Struktur, damit wir diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden können. Und das war der Grund dann eben, die Krippe von den Elementarkindern zu trennen, weil sie eben so deutlich andere Bedürfnisse haben. Sieht man zum Beispiel auch bei unserem Garten, ich sage das gerne den Eltern, am Garten sieht man das. Unser Krippengarten, der ist quadratisch, praktisch, übersichtlich. Die Fachkraft muss immer sehen, wo die Kinder sind. Und die Kinder möchten immer sehen, wo meine Bindungsperson ist. Deshalb ist das in einem Krippengarten gut, aber genau das wollen Elementarkinder nicht. Das heißt, unser Garten im Elementarbereich, der hat einen riesen Hügel und einen Tunnel und Gebüsch, wo man quasi verschwinden kann und das Gefühl hat, ungestört oder auch mal unbeobachtet zu spielen. Das finde ich halt ein sehr gutes Beispiel, wieso können nicht Krippen- und Elementarkinder in einem Garten sein. Das haut nicht hin. Und dann wäre der Berg viel flacher, die Rutsche viel niedriger und die Schaukel viel kleiner und, weil das Sicherheitsbedürfnis, die Latte natürlich immer bei den Jüngsten liegt. Und dann ist die Frage, also mein Herz brennt für Krippenkinder, aber ist das fair für Elementarkinder? Ich glaube nicht.
Nein.
Ja, und dann haben wir uns eben noch differenzierter in den Krippengruppen auf den Weg gemacht und haben gesagt, wenn diese Bindungssituationen so elementar wichtig sind, wie können wir das herstellen? Also wie können wir dafür sorgen, dass wir durch die Abläufe und die Raumgestaltung uns nur einigen wenigen Kindern intensiv widmen können? Deshalb haben wir in unseren Gruppenräumen immer eine Abtrennung zwischen Pflegebereich und freier Spielbereich. Sonst hätte ich natürlich alle 12 Kinder am Tisch, wenn das Essen kommt, mit ihren Fingern im Spinat. Ganz klar. Das heißt, ich brauche diese Steuerungseinheit, übrigens auch, wenn ich die Knete raushole. Ne? Also so, dass ich die Möglichkeit habe, mich nur einigen wenigen Kindern intensiv zu widmen.
Genau. Und wenn die Kinder dann in den Elementarbereich wechseln, merken die Fachkräfte das, dass sich da was geändert hat? Also, dass sie vielleicht selbst wirksamer sind, selbstbewusster vielleicht auch sind, was sie können, was sie sich zutrauen, was sie wollen, was aber eben auch nicht. Und vielleicht auch von sich aus anders bereit sind, in Bindung zu gehen? Oder weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Genau.
Nehmen Sie es mit?
Sie nehmen das mit. Sie nehmen mit, dass sie halt in dieser Zeit, in der Krippe, sehr viel Wertschätzung erfahren haben und daraus baut sich Selbstbewusstsein auf. Also die Kinder lernen sehr gut ihren eigenen Körper kennen, ihre Grenzen kennen. Amy Pickler sagte zum Beispiel, wir bringen Kinder nicht in Situationen, die sie sich nicht selbst erarbeitet haben. Also kompetent. Das heißt aber auch, wir heben das Kind nicht auf die Schaukel. Wenn es noch nicht selbst auf die Schaukel kommt, ist es noch nicht so weit. Eines Tages wird es das schaffen. So, ne? Das Kind hat also gelernt, sich selber gut einzuschätzen, auch seine Grenzen, was kann ich noch nicht, wo brauche ich Hilfe, wann hole ich Hilfe, was sind meine Bedürfnisse, was ist mir wirklich wichtig, wie kann ich mich beruhigen, wie komme ich selbstständig in den Schlaf und so weiter. Also all das hat es ja in dieser Zeit gelernt. Und das macht natürlich selbstbewusste Kinder, die sich gut äußern können, die für ihre Bedürfnisse einstehen können und die auch ein gutes soziales Miteinander erlebt haben. Amy Picklers Pädagogik ist absolut gewaltfrei. Das hat mich auch sehr beeindruckt, dass auch, also bis ins Detail, die Sprache gewaltfrei ist. Das heißt, die Kinder erfahren von Anfang an eine gewaltfreie Konfliktbegleitung. Und das nehmen sie natürlich auch mit in diese Sozialisationsphase im Elementarbereich, wenn sie da starten mit 3. Genau, also das finde ich sehr interessant. Wenn ich dir da noch mal ein Beispiel zur gewaltfreien Sprache geben darf. Also Emmy, in der Picklerpädagogik würde man nicht sagen, also wenn ein Kind nach einer Schaufel von einem anderen Kind greift, würde man nicht sagen, nimm das nicht weg. Wenn ich unterstelle dem Kind eine böse Absicht, es will wegnehmen, genau, und das würden wir nicht tun, sondern ich habe mir mal einen Satz aufgeschrieben, den finde ich total interessant. Ich bin ein bisschen Sprachfetischist. Also, der Satz lautet, aus nicht akzeptablen Verhalten wird der akzeptable Wunsch hervorgehoben und eine akzeptable Alternative angeboten. Genau, also wir heben hervor, was das Kind eigentlich möchte. Es möchte eine Schaufel haben und bieten eine Alternative an. Schau, dort hinten liegen noch 2 Schaufeln, du kannst auch eine haben. Und das erstmal zu benennen. Ah, du brauchst eine Schaufel, die hat schon Paul, du kannst dir dort eine holen. Wenn ich das sage, habe ich nicht einmal gesagt, nimm das nicht weg. Und das Kind sozusagen in die Rolle des Bösen. Das finde ich so fein, das fand ich so beeindruckend. Das muss man richtig üben. Aber es macht was in der Konfliktbegleitung, wenn ich nicht mich als Schiedsrichter aufführe, sondern als Begleiter. Also ich sage dir, wo wir gerade stehen und was du für Optionen hast. Genau, und das nehmen die Kinder sicher mit in ihr Leben, in den Elementarbereich. Ne? Auch wenn sie da natürlich hier und da Frustrationen erleben, weil Kinder eben auch Gewalt erfahren. Also auch im familiären Bereich, da nimmt der große Bruder was weg oder wer auch immer. Das heißt, es gibt es in diesem Leben, aber trotzdem gehört das nicht zum akzeptierten Repertoire der Konfliktlösung.
Ja, und das ist ja, also ich merke, das ist halt wieder eine Haltungssache dann bei mir als Fachkraft, weil natürlich ist es viel schneller zu sagen, halt, stopp, ne, lass das, mach das nicht. Super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt heute so ein bisschen, hoffe ich zumindest, so eine kleine Werbeveranstaltung gemacht, sich doch nochmal wieder mehr mit Emi Pickler auseinanderzusetzen, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, gehört haben wir es alle im Rahmen der Ausbildung, aber vielleicht noch so ein bisschen zu schauen, was können wir eben mitnehmen. Vielleicht magst du so zum Abschluss nochmal sagen, was ist denn so das, was du persönlich am meisten an der Pickler-Pädagogik schätzt?
Was ich am meisten schätze, natürlich die Feinfühligkeit. Also ich liebe es, wie achtsam mit den Kindern umgegangen wird und gesprochen wird. Also diese Feinfühligkeit, dieser Versuch, ein Kind oder überhaupt nicht nur Kinder, sondern das färbt ja dann auch auf den Umgang mit Fachkindern. Also niemand zu beschämen, finde ich so einen schönen Ansatz, weil niemand von uns wird gerne beschämt oder wird ständig auf Fehler hingewiesen, auf das, was man nicht kann und so weiter. Da erwächst doch kein Mut raus, sich der Welt zu öffnen, sondern dass man sich als kompetent erfährt, als richtig erfährt. Also diese grundsätzliche Haltung, die finde ich so schön und so fein und die passt so zu dem, wie ich gerne möchte, dass mit Menschen umgegangen wird. Das hat mich am meisten beeindruckt.
Ja, und schön, dass du nicht nur sagst, dass mit Kindern so umgegangen wird, sondern im Grunde mit Menschen. Ne? Also uns Erwachsenen tut das auch gut.
Ja.
Liebe Cornelia, das war wirklich super spannend. Also ich nehme für mich wieder ganz viel mit heute und bedanke mich ganz herzlich, dass du bei uns warst.
Sehr gerne. Mir hat das Gespräch auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Wenn du in der heutigen Folge neue Impulse für deinen Arbeitsalltag sammeln konntest, dann lass dir jetzt dein neues Wissen von der Pädiko-Akademie bescheinigen. Besuche dafür die Online-Lernwelt der Akademie unter lernwelt.pädiko-akademie.de. Nach einer kurzen Lernerfolgskontrolle erhältst du eine Kompetenzbescheinigung für das heutige Thema. Unser Tipp: In der Lernwelt kannst du jederzeit und völlig flexibel noch mehr pädagogische Themen entdecken. Melde dich jetzt an und erhalte Zugriff auf über 50 Videokurse und Lernartikel von erfahrenen ExpertInnen. Wusstest du schon? Dieser Podcast wird in regelmäßigen Abständen auch live aufgezeichnet. Du hast die Möglichkeit, online dabei zu sein, die ExpertInnen persönlich kennenzulernen und dich direkt am Austausch zu beteiligen. Die Termine und Infos findest du auf der Homepage der Pädiko-Akademie unter dem Suchbegriff Masterclass. Alle Links findest du natürlich auch in den Shownotes. Mach's gut und bis bald in deiner Lernwelt oder zu einer neuen Folge von Weiterwachsen als Kita-Fachkraft.